Aus dem ersten Kapitel möchte ich herausgreifen, die uns einen guten Einstieg in das zweite Kapitel ermöglichen sollen. Kapitel 1, Vers 17. Diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jede Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Daniel kann Träume und Visionen verstehen und deuten. Das soll uns jetzt auf das vorbereiten, was jetzt im zweiten Kapitel geschehen wird. Wenn wir Gott nachfolgen, das haben wir gestern Abend schon gesehen, können wir damit rechnen, dass Gott uns Gaben gibt, die Gaben, die wir brauchen. Der zweite Vers, den ich vorlesen möchte, ist der letzte Vers, Kapitel 1, Vers 21. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Der Satz sieht zwar nicht besonders wichtig aus, aber in diesem Vers werden zwei Männer miteinander verglichen. Der eine heißt Nebukadnezar. Nebukadnezar, wir haben es schon gesehen, er ist der mächtigste König der damaligen Zeit. Eine Schar von Ratgebern, Gelehrten, Magiern, Wahrsagen und Sterndeutern steht ihm zur Verfügung. Er wohnt in einer Stadt, wo die Stadtmauer rund um die Stadt so riesig ist, dass man das als Straße verwendet. Er hat viel Macht. Ihm geht's gut. Nebukadnezar, mächtig und reich. Der andere Mann heißt Daniel. Er ist ein Gefangener in Babylon. Es geht ihm zwar physisch nicht schlecht, aber er hat sicher Heimweh. Er würde viel lieber woanders sein, und zwar in Jerusalem. Er ist nicht mächtig. Sogar in Kapitel 2, Vers 13 wird es befohlen, dass er getötet werden soll. Also ein mächtiger Mann ist der Daniel nicht. Kapitel 1, Vers 21. Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Der König Kyros ist der persische König. Er hat das babylonische Reich vernichtet. Nebukadnezar war schon längst weg. Der Daniel ist geblieben. Zwei Männer werden miteinander verglichen. Der Nebukadnezar, der Mächtige, man würde erwarten, ihn wird es immer geben. Ihn gibt es nicht mehr. Und dieser schwache Daniel, er ist geblieben im Dienst des Königs. Nebukadnezar wird bald Altgeschichte sein. Daniel wird noch im königlichen Dienst sein. Dieser Vergleich zwischen Nebukadnezar und Daniel wird jetzt im zweiten Kapitel fortgesetzt. Wir werden das Kapitel so anschauen, zwei große Männer. Und der Vergleich zwischen Nebukadnezar und Daniel wird uns zeigen, dass es sich wirklich lohnt, Gott nachzufolgen. Und dann in meinem kurzen zweiten Teil zwei große Ziele, warum uns dieses Kapitel überhaupt gegeben worden ist. Zwei große Männer, zwei große Ziele. Schauen wir uns die zwei großen Männer an. Zunächst einmal Nebukadnezar, ein Mensch ohne Gott. Nebukadnezar, ein Mensch ohne Gott, die Verse 1 bis 13. Vier Eigenschaften sind hier zu sehen. Die erste Eigenschaft, seine Grundhaltung, eine ängstliche Unruhe. Eine ängstliche Unruhe. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Das ist deswegen nicht nur einmal passiert. Immer wieder sind diese Träume gekommen und er konnte nachher nicht mehr einschlafen. Er holt die Experten in Vers 2, das machen mächtige Männer immer, wenn sie Hilfe brauchen. Er holt die Experten. Und der Vers 3 zeigt uns, dass es immer um denselben Traum gegangen ist. Er hat einen bestimmten Traum immer wieder gehabt. Und in der Früh, glaube ich, dass das die Bedeutung ist, hat er nicht mehr gewusst, was dieser Traum war. Aber er hat gewusst, der Traum ist so wichtig. Und er war total ängstlich und beunruhigt. Die Babylonier haben Träume sehr ernst genommen und die Juden auch. Der Unterschied ist aber wichtig. Die Juden waren der Meinung, dass Gott manchmal durch Träume redet. und dass nur Propheten wirklich in der Lage waren, Träume zu deuten. Das heißt, die Juden haben nicht geglaubt, dass alle Träume wichtig sind. Aber sie waren überzeugt, manchmal verwendet Gott Träume, um zu uns Menschen zu reden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er das manchmal macht. Das heißt, wenn wir von diesem Traum lesen, geht es nicht einfach um ein verdrängtes Bewusstsein, es geht um das Eingreifen Gottes. Gott redet zu dem Nebukadnezar. Und er ist beunruhigt. Vers 1 ist das Wort da, Vers 3 ist das Wort da. Eine ängstliche Unruhe. Das ist komisch, oder? Er ist dabei, ein großes Weltreich aufzubauen, aber ich glaube, er hat schon Angst, dass er das Ganze verlieren könnte. Und das alles erst im zweiten Jahr seiner Regierungszeit, Vers 1. Er schaut stark aus, aber hinter den Kulissen ist ein ängstliches Kind. Das ist seine Grundhaltung, eine ängstliche Unruhe ist da. Und es gibt Menschen um uns, die vielleicht stark aussehen, aber hinter den Kulissen sieht es sehr anders aus. Sie brauchen Menschen, die Gott nachfolgen. Genauso wie der Nebukadnezar den Daniel gebraucht hat. Nur nebenbei, bitte, es ist wichtig, dass wir im Klaren darüber sind. Ich meine nicht, dass nur Menschen ohne Gott Schlafstörungen haben. Es ist ganz wichtig, dass ich das sage. Danke. Die zweite Eigenschaft, sein Umgang mit anderen. Sein Umgang mit anderen. Die Verse 5 und 6. Seine Beziehungen sind katastrophal, der Nebukadnezar. Er verwendet dauernd Zuckerbrot und Peitsche. Die Peitsche hat Vorrang, Vers 5. Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Nett, gell? Zuckerbrot ist in Vers 6. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Ihm sind diese Menschen egal letztlich. Sie sind einfach da, um seine Wünsche zu erfüllen. Und deswegen geht er mit ihnen so um. So geht die Welt mit Menschen um. Man möchte einfach über Menschen verfügen, damit sie meine Wünsche erfüllen. Wenn ich im Mittelpunkt bin, müssen andere Menschen mir dienen, oder? Deswegen sind sie da. Die dritte Eigenschaft, seine Reaktion in der Krise. Seine Reaktion in der Krise, die Verse 7 bis 11. Und es geht hier um unmögliche Forderungen. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, es ist höchstwahrscheinlich, dass der Nebukadnezar seinen Traum wirklich vergessen hat, aber auf jeden Fall verlangt er was ganz Unmögliches. Weil er sagt, ich brauche nicht nur die Deutung des Traums, ich möchte auch von euch hören, was der Traum ist, was ich geträumt habe überhaupt. Vers 10, die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Ja, kann man schon sagen. Das ist schwer. Das ist unmöglich. Die vierte Eigenschaft, seine Verhaltensweise überhaupt, die Verse 12 und 13. Darüber wurde der König zornig und er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Bringt sie alle um. Er sieht nicht, wie grausam das ist. Dieser Mensch hat keine Selbstbeherrschung. Und wahrscheinlich wären die Familien dieser Leute, die jetzt umgebracht werden sollen, auch in Zukunft kein Zuhause mehr haben, wenn der Vers 5 stimmt. Nebukadnezar ist ein Mensch ohne Gott. Menschlich gesehen geht es ihm sehr gut. Von den Äußerlichkeiten her geht es ihm gut. Aber er ist innerlich kaputt. Eine ängstliche Unruhe, schlechte Beziehungen, unmögliche Forderungen macht er, unmoralisches Verhalten ist da. Nebukadnezar, ein Mensch ohne Gott. Jetzt schauen wir uns den Daniel an, ein Mensch, der Gott nachfolgt. Ein Mensch, der Gott nachfolgt, die Verse 14 bis 49. Daniel ist ganz anders, wie wir schon gesehen haben. Er sieht zwar schwach aus, aber es ist eine Beziehung mit dem Schöpfer des Universums da. Dieser Daniel, dieser Gefangene in einem fremden Land, er kennt den Schöpfer. Vier Eigenschaften wieder zu erkennen. Die erste Eigenschaft, seine Grundhaltung, eine innere Ruhe. Eine innere Ruhe, die Verse 14 bis 16. Ich staune, wenn ich diese Verse 14 bis 16 lese. In Vers 13, er hat gerade gehört, dass er umgebracht werden sollte. Vers 14, da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Er bleibt ruhig. Es ist gewaltig, oder? Ich hätte gleich versucht, also nach Auswanderungsmöglichkeiten zu suchen. Er bleibt ruhig. Oder einfach ausflippen. Ja, aber der Daniel bleibt ruhig. Er hat diesen Frieden in seinem Herzen. Er kennt einen Gott, der alles in seiner Hand hat. Ich nehme an, dass er auch ein bisschen Angst gehabt hat, aber er hat gewusst, Gott hat mich in seiner Hand. Er bleibt ruhig. Der Gott, den Daniel kennt, ist ein großzügiger Gott und er gibt gern Frieden. Und das brauchen wir alle. Und das Neue Testament sagt, dass dieser Frieden Gottes für uns alle da ist, wenn wir darum bitten. Wenn die Kinder unmöglich sind, wenn der Druck im Büro zu viel wird, wenn du das Gefühl hast, die ganze Gemeinde bricht zusammen, der Frieden Gottes steht uns zur Verfügung. Wir werden das unterschiedlich erleben, aber wir dürfen alle darum bitten. Und vielleicht am Anfang dieser Woche wäre es nicht schlecht, dass wir uns die Zeit nehmen, Gott um seinen Frieden zu bitten. Weil es mir oft so geht, dass ich so beschäftigt bin, dass ich nie zur Ruhe komme. Wir brauchen diese Ruhe, diese innere Ruhe, diesen Frieden Gottes. Die zweite Eigenschaft, sein Umgang mit anderen, die Verse 17 und 18. Ich finde es super, was der Daniel jetzt macht. Vers 17, darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten. Der Vers 17 ist der Beweis dafür, dass Daniel kein Engländer ist. Er versucht es nicht allein durchzukämpfen. Er denkt nicht, na, wichtig ist die steife Oberlippe, ich werde es schaffen. Er redet mit seinen Freunden, er braucht Gemeinschaft jetzt. Er braucht Unterstützung. Sie brauchen das auch. Eine gesunde Gemeinschaft da ist in Vers 17. Ich freue mich, ich kann mir das vorstellen alles, wie das war, das Gespräch. Das ist eine gesunde Gemeinschaft. Ich glaube, christliche Gemeinschaft, manchmal missverstehen wir das nicht. Christliche Gemeinschaft bedeutet nicht, dass wir einander einfach zulächeln und nett sind zueinander. Das ist nicht christliche Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft will immer was bewirken. Und hier geht es um gegenseitige Stärkung. Wir brauchen das. Wir brauchen einander. Wenn du in einer schwierigen Situation steckst, versuchst du allein, dich durchzukämpfen? Denkst du, ich muss das alleine machen, ich darf das keinem anderen zugeben, wie es mir geht. Ich muss so tun, als ob. Weil ich Jesus in meinem Herzen habe, habe ich seit einigen Jahren keine Probleme mehr. Es ist gelogen. Das macht dich noch mehr fertig. Vielleicht ist auch diese Woche eine Möglichkeit da, dass wir mit jemandem anderen reden. Über unsere Fragen, über unsere Kämpfe. Die dritte Eigenschaft, seine Reaktion in der Krise, die Verse 18 bis 23, seine Reaktion in der Krise. Er betet. Er betet. Es ist sofort ein Gebetstreffen in Vers 18, oder? Damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Das ist eine kurze Zusammenfassung des Gebetstreffens. Einige Eigenschaften dieses Gebets. Daniel betet zu einem großen Gott. Er steht da, der Gott des Himmels. Und der Ausdruck kommt mehrmals im Buch Daniel vor. Es ist Daniel sehr bewusst, der Gott, den ich kenne, ist ein riesig großer Gott, der alles in der Hand hat. Ich darf ihn um alles bitten. Unsere Gebete helfen uns manchmal nicht, weil unser Gott zu klein ist. Wir vergessen, wie groß Gott ist. Wir haben einen kleinen Gott, einen Hausgott. Wir brauchen einen unendlich großen Gott. Und der Schöpfer des Universums ist unendlich groß. Daniel betet zu einem großen Gott. Daniel bittet um Erbarmen in Vers 18. Damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses. Das heißt, er weiß, dass er es nicht verdienen kann. Er kann nicht dastehen und sagen, Herr, ich brauche zu wissen, was der Traum ist und was die Deutung des Traums ist. Und ich meine, ich bin eh super und deswegen wirst du mir das geben. Er bittet um Erbarmen. Er weiß, es geht nur, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Er bittet um Erbarmen. Er betet sehr genau auch in Vers 18. Er und seine Freunde bitten um eine Offenbarung Gottes, damit Daniel den Traum deuten kann. Wir sollten nicht vage beten. Ich habe die Eigenschaft, wenn ich mit anderen Menschen rede, besonders wenn ich ihnen was Wichtiges sagen will, dass ich so um den Brei oder durch die Blumen rede, dass die Leute, nachdem sie zugehört haben, mir sagen, und was wolltest du sagen? Und ich kann mir vorstellen, dass es Gott manchmal so geht, nachdem ich gebetet habe. Wir sollten ausdrücklich beten. Wir sollten klare beten. Wir sollten klare Bitten formulieren. Und Daniel betet sehr ehrlich. Ich finde das großartig, dass sie in Vers 18 hätte man erwartet, wir beten, dass du das alles machst, Herr, damit du die Ehre bekommst. Aber in Vers 18 steht, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Es ist sehr ehrlich, oder? Sie wollen nicht sterben. Sie wollen nicht umkommen. Sie wollen nicht umgebracht werden. Es ist ein sehr ehrliches Gebet. Aber sehr oft beten wir Christen nicht ehrlich, oder? Wir haben gelernt, wie man betet, wie man das alles schön formulieren sollte. Und wir beten so, aber manchmal ist es nicht ehrlich. Manchmal gehe ich mit Gott um, als ob er ein sehr reicher Onkel wäre. Dieser reiche Onkel gefällt mir überhaupt nicht, aber er hat einen großen Vorteil. Er ist sehr reich. Und ich sage ihm Dinge, die ich nicht meine, aber ich möchte ihm eine Freude bereiten, weil ich große Hoffnungen habe. Das ist nicht ehrlich. Bitte, wenn ich mit Gott so umgehe, wie geht's Gott dabei? Ich sollte ehrlich sein. Zum Beispiel, wenn ich stille Zeit machen will, sage ich immer am Anfang, Vater, vielen Dank für das große Privileg, das ich habe, dass du mir dein Wort gegeben hast. Wenn das ehrlich ist, super. Und manchmal ist das ehrlich. Es geht uns allen so manchmal. Aber manchmal ist das überhaupt nicht ehrlich. Manchmal denkst du, oh, stille Zeit, ergehnenswert. Wir sollten ehrlich sein und sagen, Herr, Moment, ich muss zugeben, ich freue mich nicht, dass ich dein Wort habe heute. Ich schäme mich, aber ich freue mich nicht. Bitte sprich du trotzdem. Und oft, wie ich das erlebe, zumindest ist das die stille Zeit, die besonders lebendig wird. Weil Andrew Pate endlich einmal ehrlich gebetet hat. Es gefällt mir immer, wie der David in dem Psalmen manchmal betet, warum hast du mich vergessen, Herr? Ich meine, seine Theologie war besser als das. Er hat gewusst, Gott vergisst seine Kinder nie. Aber so hat er das empfunden. Er hat ehrlich gebetet. Für Unhöflichkeit im Gebet gibt es immer Vergebung. Für Unehrlichkeit, es muss Gott traurig machen. Natürlich gibt es Vergebung auch für Unehrlichkeit. Aber es muss ihn traurig machen. Und Daniel vergisst nicht zu danken, die Verse 19 bis 23, wenn die Antwort kommt. Dich, Gott, meine Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Das ist Vers 23. Das ist gut übersetzt in der Elberfelder Übersetzung. Die ganze Betonung ist auf das Wort dich. Dich preise ich, weil du das alles gemacht hast. Das ist kein Selbstlob. Das ist Gottes Lob. Wenn wir erfolgreich sind, müssen wir schauen, dass wir den Richtigen loben. Wenn wir erfolgreich sind, müssen wir schauen, dass wir den Richtigen loben. Das ist Daniels Reaktion in der Krise. Wie geht es dir diesbezüglich? Betest du, wenn du eine Krise erlebst? Oder versuchst du alles andere zu machen vorher und dann, wenn du wirklich ganz am Boden bist, ja, dann bleibt mir nichts mehr übrig, ich muss beten. Wir sollten in der Krise beten. Diese Woche wäre eine Möglichkeit, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, oder? Das lässt sich schon machen. Wenn es sich nicht diese Woche machen lässt, dann wann? Wir könnten uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, oder? Um Zeit allein mit dem Herrn zu verbringen. Wenn wir beten, bereiten wir uns auf die Krise vor. Wenn wir beten in der Zeit, wo die Krise noch nicht da ist, dann sind die Chancen viel höher, dass wir sofort beten werden, wenn die Krise einmal da ist. Versteht ihr, was ich meine? Ganz wichtig. So wie bei der Selbstbeherrschung gestern Abend. Fangen wir jetzt an, wenn es uns gut geht. Falls es uns gut geht. Die vierte Eigenschaft, seine Verhaltensweise überhaupt, die Verse 24 bis 49. Und der Daniel liebt die Menschen, die um sich sind. Zum Beispiel, er kümmert sich um die Weisen. Vers 24. Deshalb ging Daniel zu Ajoch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so, was die Weisen von Babel betrifft, bringe sie nicht um. Er kümmert sich um die. Er hätte leicht sagen können, sie sind eh Heiden. Sie kennen Gott eh nicht. Sie können eh brausen gehen. Und der König kann das schnell erledigen. Er gibt Gott die Ehre Vers 25, da führte Arioch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Beltschazar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Und Daniel fängt sofort an mit Lob. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese: Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Er erzählt dann den Traum in den Versen 31 bis 35, das haben wir schon vorgelesen. Und er deutet den Traum in den Versen 36 bis 45. Bevor ich ein bisschen über den Traum rede und über die Deutung des Traums, möchte ich nur sagen, der Daniel, es ist ihm ein Anliegen, diese Botschaft dem Nebukadnezar zu geben. Er liebt den König Nebukadnezar. Es könnte ziemlich gefährlich sein, was er jetzt machen wird, wenn er das alles erklärt. Der Nebukadnezar könnte sich sehr aufregen, er könnte sich sehr ärgern. Er könnte leicht sagen, ich werde die anderen nicht umbringen, aber dich schon. Aber er liebt diesen Mann, der Daniel. Und er ist bereit, ihm eine Botschaft weiterzugeben, die ihm nicht unbedingt passen wird. Jetzt etwas zu diesem Traum. Es geht im Traum um vier Königreiche. Die Einleitung ist wichtig, Vers 36 bis 38. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Ganz eindeutig in Vers 38, das erste Reich ist das babylonische Reich. Die Einleitung ist auch aus einem anderen Grund wichtig. Es steht da, dass Gott ein gebender Gott ist. Ist das euch aufgefallen? Vers 37, du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Das ist alles Geschenk Gottes. Dreimal haben wir das gesehen im ersten Kapitel, gestern Abend. Dreimal hat Gott etwas gegeben. Es ist schon einmal in Kapitel 2 passiert, als Gott den Traum und die Deutung des Traums dem Daniel gegeben hat. Gott ist ein gebender, ein großzügiger Gott. Und jetzt sagt Daniel, vergiss nicht, woher du deine ganze Macht, deine Ehre, deine Stärke hast. Es ist alles Geschenk Gottes. Aber das erste Reich, das ist das babylonische Reich. So viel ist eindeutig. Das vierte Reich, ich werde jetzt nicht über das zweite und das dritte reden, das vierte Reich wird in den Versen 40 bis 43 beschrieben. Ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. Wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein, zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Was dieses vierte Königreich betrifft, sagen einige, das ist eindeutig das griechische Weltreich. Und andere sagen, das ist eindeutig das römische Weltreich. Beide Gruppen haben etwas gemeinsam, sie sagen, das ist eindeutig. Ich meine, das sollte uns ein bisschen nachdenklich machen. Sofort steigen bei einer solchen Stelle die Endzeitspezialisten ein und sagen, ja, das können wir alles erklären, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das. Erklärt, erledigt. Das ist meiner Meinung nach eine falsche Vorgangsweise. Und ich meine, wenn notwendig, bin ich bereit, ich hoffe, dass es nicht notwendig ist, aber wenn notwendig, bin ich bereit, schon heute nach Hause zu fahren. Die Eschatologie, beziehungsweise die Endzeitlehre der Bibel, ist nicht da, damit wir einen Zeitplan aufstellen. Ich möchte drei andere Bibelstellen kurz erwähnen, die zu diesem Thema passen. Ich werde es schnell machen. Die erste Bibelstelle ist Matthäus 24, das ist die Endzeitrede Jesu. Ich lese ein paar Verse vor. Matthäus 24, Vers 3. Als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Sie wollen den Zeitplan hören. Jesus sagt, Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Das heißt, seine sofortige Reaktion ist, es ist sehr leicht, falsche Schlüsse zu ziehen, was diese Frage betrifft. Passt auf. Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Und die Jünger denken viel, aha, Kriege. Also wenn wir Kriege erleben, werden wir wissen, es ist jetzt da. Jesus redet weiter, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Aha, endlich einmal Zeitplan. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Es ist noch nicht. Ich denke, Jesus möchte uns in diesem Kapitel, Matthäus 24, sagen, passt sehr auf. Es ist gefährlich, einen Zeitplan aufzustellen. Ein zweites Kapitel möchte ich erwähnen, das brauchen wir nicht aufzuschlagen. Offenbarung 13, das Tier in Offenbarung 13. Für die ersten Christen war es, glaube ich, eindeutig, das ist das Römische Reich. Im Mittelalter war es für die Christen eindeutig, das ist der Islam. Ganz klar. Zur Zeit der Reformation. Ich meine, das liegt auf der Hand, oder? Das ist die katholische Kirche. Im 20. Jahrhundert, das ist der Kommunismus. Das Tier ist rot. Na, nicht der Kommunist, das ist der Saddam Hussein. Das ist die EU. Alle eindeutige Auslegungen, oder? Ich denke, ich wage zu sagen, das Tier symbolisiert die böse Macht, die die Gemeinde Gottes immer angreift. Ich meine nicht, dass es nicht eines Tages eine einzige Erfüllung geben wird. Aber Eschatologie ist deswegen immer relevant. Weil dieses Prinzip, dass die böse Macht, dass der Teufel und seine Wesen, seine Dämonen und so weiter, dass die böse Macht die Gemeinde angreift, das passiert immer, das ist immer relevant. Eine dritte Stelle, Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, die 5 Klugen, die 5 Törichten. Ist ganz interessant, ist es euch schon aufgefallen, dass beide Gruppen einschlafen? Die klugen Jungfrauen wissen auch nicht, wann der Bräutigam kommen wird. Sie sind vorbereitet, sie sind immer bereit, dass er kommt. Aber sie wissen nicht, wann er kommt. Sie schlafen einfach ein. Und dann sagt Jesus, Matthäus 25, Vers 13, wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und ich glaube, er meint auch das Jahr. Die Endzeitlehre ist nicht da, damit wir einen Zeitplan für die Weltgeschichte aufstellen. Wir wissen nicht, wann Jesus zurückkommen wird, aber wir wissen, dass das Reich Gottes eines Tages alle anderen Reiche übertreffen wird. Die Verse 44 und 45 in Daniel 2. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, Vers 45, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände. Das heißt, das kommt von ganz außerhalb. Das kommt nicht von dieser Welt. Das kommt von Gott, der Stein. Der große Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Das ist es, was Nebukadnezar hören muss. Er braucht eigentlich nicht einen genauen Zeitplan der kommenden Jahrhunderte. Das ist nicht das, was er braucht. Er braucht Folgendes zu wissen. Nebukadnezar, alles, was du aufgebaut hast, die ganze Macht, das ganze Weltreich, das ist alles vergänglich. Eines Tages wird es nicht mehr da sein, es wird Staub sein, weg. Das braucht dieser stolze König zu hören. Verschiedene Weltreiche werden kommen, aber sie werden alle kaputt gehen. Gott ist der Sieger. Und der Nebukadnezar hört zu, Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Und er befahl, ihm Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist der Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und der Daniel vergisst seine Freunde nicht, Vers 49, Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Zwei große Männer. Der eine kennt Gott, der andere kennt Gott noch immer nicht. Aber er hat etwas von Gott gehört, weil der Daniel bereit war, ihm eine Botschaft zu bringen, dem nicht unbedingt angenehm war. Jetzt als Abschluss ganz kurz zwei große Ziele. Warum hat Gott uns dieses Kapitel gegeben? Das erste Ziel, der erste Grund, warum wir dieses Kapitel haben, meiner Meinung nach, damit wir Hoffnung haben. Damit wir Hoffnung haben. Eines Tages wird das Reich Gottes sichtbar, offensichtlich da sein. Gott wird wirklich offensichtlich der Sieger sein. Wir brauchen keine Eschatologie der Spekulationen. Wir brauchen eine Theologie der Hoffnung. Wir brauchen nicht alle Einzelheiten zu wissen. Wir brauchen zu wissen, dass Gott siegen wird. Das ist meiner Meinung nach das Schlimme bei den Endzeit-Spezialisten. Sie lenken uns von der Nachfolge ab. Wir verlieren so viel Zeit, um über Einzelheiten zu reden. Ich möchte ganz kurz ein Buch empfehlen. Das Ende naht. die Irrtümer der Endzeitspezialisten. Ich empfehle das nicht, weil der Autor unter uns sitzt. Ich empfehle das, weil es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Es ist ein wichtiges Buch. Das Ende naht, die Irrtümer der Endzeitspezialisten. Ein tolles Buch, ein wichtiges Buch für uns Evangelikale. Unsere Weltgeschichte hat eine Bedeutung. Der Gott des Himmels ist am Wirken. Und wir dürfen diesen Gott kennen und erwarten. Hoffnung haben wir, wenn wir dieses Kapitel lesen. Und das zweite Ziel, der zweite Grund, warum wir dieses Kapitel haben, damit wir Ermutigung bekommen. Bitte vergleicht den Menschen ohne Gott mit dem Menschen, der Gott nachfolgt. Das ist ein riesiger Unterschied da, oder? Es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Gott segnet den Menschen, der ganz für ihn da sein will. Der Daniel erlebt den Frieden Gottes. In der Krise kann er zu dem Gott des Himmels beten. Und er ist bereit, einem anderen Menschen die Botschaft Gottes weiterzugeben. Es lohnt sich. Hoffnung und Ermutigung gehören zusammen. Wenn wir Hoffnung haben, dann geben wir nicht auf. Ein Missionar war 30 Jahre lang in Afrika, hat sich sehr eingesetzt und dann war es Zeit, nach Hause zu fahren mit dem Schiff in die Vereinigten Staaten. Und er hat sich sehr darauf gefreut, seine Freunde zu sehen, noch einmal. Und als sie in der Nähe von New York gekommen sind, hat er gesehen, dass ein Orchester da war am Hafen und dass die Leute gejubelt haben und es waren so viele Leute da und er hat sich gedacht, war toll. Sie wollen mich wirklich willkommen heißen, weil ich nach Hause gekommen bin, nach 30 Jahren Dienst für den Herrn. Und dann ist er darauf gekommen, dass der amerikanische Präsident, der Truman, auch an Bord war. Dass die ganzen Leute wegen ihm da waren und nicht wegen dem Missionar. Und er war ziemlich enttäuscht. Und er hat gewartet, bis alle weggegangen sind. Der Präsident war weg, die ganzen Leute waren weg. Dann war alles leer. Und der Missionar ist runtergegangen. Und es war kein einziger Freund da. Niemand von der Familie. Keiner von der Gemeinde, niemand da. Und er hat sich gedacht, hat es sich wirklich gelohnt? Und er hat dann eine kleine Pension gefunden, wo er übernachten wollte für eine Nacht. Und bevor er schlafen gegangen ist, hat er dem Herrn gesagt, Herr, ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause und es ist nichts da. Niemand ist da. Hat es sich wirklich gelohnt? Ich komme nach Hause und es ist nichts da. Und dann hat er eine Stimme vom Himmel gehört. Mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Wir brauchen diese Hoffnung. Eines Tages werden wir zu Hause sein. Und diese Hoffnung soll uns in der Gegenwart ermutigen, so dass wir dem Herrn nachfolgen wollen. Wenn wir Hoffnung haben, dann geben wir nicht auf. Beten wir miteinander.